Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier vom Salon Schinkelplatz aus dem Herzen Berlins. Karriere machen, vielleicht viel Geld verdienen, erfolgreich sein, nach ganz oben wollen. Ja, das wollen viele, viele junge Leute, doch der Weg dahin, der ist steinig. Und heutzutage haben wir Social Media und da hat man das Gefühl, dass alle dahin wollen und alle da auch irgendwie sind. Wie wird man denn jetzt High Performer? Da haben wir heute den passenden Gast und wollen von ihm mehr erfahren. Herzlich willkommen, David Döbele. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe gesagt, viele wollen in die Chefetage, ist aber gar nicht so leicht. Wenn wir mal gucken, da gibt es einen CEO, vielleicht 10 Vorstände, 100 Manager, die was zu sagen haben und dann 100.000 Mitarbeiter. Wie kommt man denn da so nach ganz oben?
Ja, ich glaube, es gibt nicht die eine Erfolgsformel, mit der man wirklich nach ganz oben kommt. Es gibt natürlich gewisse Schritte, die man einleiten kann, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Aber ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man einen langen Atem hat und dass man es auch nicht zu sehr drauf anlegt. Also die meisten Personen, die ich kenne, die es wirklich sehr weit nach oben geschafft haben, die hatten natürlich schon immer Ambitionen, hohe Ziele, aber sie sagen selten von sich selbst, dass sie wirklich das Ziel hatten, CEO auf jeden Fall zu werden, sondern man hat einfach die Arbeit immer sehr gewissenhaft, sehr gut gemacht und das wird dann über Jahre hinweg gesehen, aber zu denken, dass man das irgendwie innerhalb von ja, einer Übernachtaktion schaffen kann, das funktioniert auf jeden Fall nicht.
Also ich hatte im Abi 2,9, an der Uni 1,9 und ich bin auch einmal sitzen geblieben. Mhm. Meine Karriere, Startchancen waren vielleicht nicht optimal. Hättest du mir da Ratschläge geben können?
Ja, also im Idealfall hättest du ab der 10. Klasse meine Videos angeschaut, dann hättest du dich wahrscheinlich im Abitur ein bisschen mehr angestrengt, weil es ist schon so, je früher man anfängt, irgendwie sich um diese Themen zu kümmern, desto weniger Arbeit muss man reinstecken, um ja so ein positives Momentum aufzubauen und sich einen gewissen Vorsprung zu sichern. Wenn du mal vergleichst, wie sehr du vielleicht im Studium hast lernen müssen, um einen 1,9er Schnitt zu bekommen versus im Abitur, auf einen 1,9er Schnitt zu kommen, würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, im Abitur rückblickend wäre es schon leichter gewesen, gute Noten zu schreiben. So, und ähnlich ist es dann auch im Studium, ne? Wenn man sich dann im Studium anstrengt und in den ersten Jahren der Karriere sich vielleicht auch anstrengt, dann hat man langfristig häufig mehr davon, als wenn man im Studium und in den ersten Jahren seiner Karriere sich vielleicht noch nicht so sehr anstrengt, aber dann irgendwie ja nach 10 Jahren auf einmal merkt, ha, so ganz ist das nicht, ich will irgendwie mehr davon. So, jetzt in deiner Situation, ich denke mal, du hast alles richtig gemacht, aber was ich wahrscheinlich dann empfohlen hätte, ne, mit einem 2,9er Abitur, da ist jetzt noch nicht alles vorbei. Da ist schwierig, irgendwie an eine top-staatliche Uni in Deutschland zu kommen, aber es gibt sehr gute Unis im Ausland zum Beispiel, wo man einfach nur ein Abitur braucht. Jetzt ist die Frage, ne, kann man Geld in die Hand nehmen oder nicht? Aber auch wenn man zum Beispiel kein Geld für ein Studium bezahlen möchte, es gibt zum Beispiel in Österreich die WU Wien, da kann jeder mit einem Abitur studieren und das ist eine super Uni. So, das heißt, an sich, Abitur in Sand gesetzt ist jetzt noch nicht Hopfen und Malz verloren.
Aber weißt du, mein Problem war immer, dass in der Schule so viele Fächer waren, die mich nicht interessiert haben. Und an der Uni konnte man sich ja dann aussuchen, welches Fach man studiert. Und da hatte ich ja viel mehr Motivation und Spaß an Deutsch und Politikwissenschaft.
Ja, ist lustig, dass du es ansprichst, weil das war meine Motivation auch für mein Studium, da ich mir gesagt habe, okay, der Wirtschaftsunterricht in der Schule, den fand ich spannend und deshalb will ich Wirtschaft studieren. Ich muss sagen, für mich persönlich war die Erfahrung eher das Gegenteil, dass in der Schule es irgendwie alles ein bisschen interessanter war, als dann im Studium war, weil für mich war das Studium sehr theoretisch und sehr viel auswendig lernen, nicht viel hinterfragen, nicht viel mitdenken und verstehen, sondern wirklich einfach nur replizieren, was man da am Vorabend irgendwie gelernt hat. Das heißt, für mich, ich denke immer rückblickend an die Schule zurück und sage mir, hey, jetzt nochmal irgendwie so 2, 3 Jahre ganz viele verschiedene Fächer zu haben, fände ich interessant. In der Schulzeit habe ich mir auch gesagt, okay, im Studium, dann kann ich wirklich was lernen, was ich toll finde. Ich glaube, die meisten BWL-Studenten würden mitgehen, dass das, ja, dass man im Studium nicht so die Sachen lernt, die man sich jetzt als Abiturient vorstellt, die man im BWL-Studium lernt.
Du hast gerade auch noch eine andere interessante Sache gesagt und mir geraten, dass ich schon zum Abi deine Videos hätte schauen können. Da gab es ja noch kein Social Media, da gab es kein iPhone vor 20 Jahren. Also hatte ich gar nicht diese Startchancen, die man vielleicht heute hat und sich informieren kann. Wie siehst du das dann? Ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil, dass man heutzutage so viele Informationen hat?
Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach damit richtig umgehen kann. Also ich bekomme das auch regelmäßig mit, dass mir zum Beispiel Personen dann rückspiegeln, dass sie sich vielleicht auch irgendwo gestresst fühlen, wenn sie zum Beispiel meine Inhalte anschauen, wenn sie irgendwie andere Inhalte anschauen von Personen, die irgendwie Tipps geben, sei es, wie man Unternehmen gründet, sei es, wie man abnehmen kann oder was auch immer, ne, zu allen möglichen Themen, findest du halt extrem viele Tipps draußen. Und wenn du jemand bist, der sich da für sich selbst festgestellt hat, dass du ein Problem dort in diesem Bereich hast, du aber eigentlich nicht so wirklich was in deiner Situation ändern willst, dann stresst dich das natürlich. Weil du siehst links und rechts den ganzen Tag, was du eigentlich machen hättest können, was aus dir werden könnte, aber du willst, dir ist es doch nicht ganz so wichtig, dass du irgendwie umsetzt. So. Und von dem her, wenn du so damit umgehst, dann ist natürlich eher ein Stressfaktor. Ich persönlich sehe es definitiv als Vorteil, weil in meinen Augen das Allerwichtigste, um irgendwie voranzukommen, ist eine klare Perspektive zu haben und den Glauben an sich selbst zu haben, dass man das auch irgendwie schaffen kann. Und was, denke ich mal, vielen jungen Menschen fehlt, ist halt irgendwie diese Perspektive, dass sie etwas erreichen können, was jetzt niemand in ihrem nahen Umfeld auch erreichen kann. So, wenn deine Eltern erfolgreiche Wirtschaftsjournalisten sind, dann hast du ein Vorbild und du weißt, es ist auch für dich möglich irgendwie. Aber wenn du sonst, deine Eltern damit gar nichts zu tun haben, aber du setzt dir dieses Ziel, aber du hast keine Ahnung, ob das für dich erreichbar ist oder nicht, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, da diesen Weg zu gehen. Und dafür sehe ich dann die Social Media pauschal sehr sinnvoll, sei es jetzt irgendwie bei diesem Karrierebezug, als auch irgendwie bei den anderen Punkten, die ich angesprochen hatte, abnehmen. Ne? Wenn du ganz viel Beispiel von Leuten siehst, die irgendwie so viel Kilogramm gewogen haben wie du und die haben es dann alle geschafft abzunehmen, dann weißt du, okay, es ist schon irgendwie auch für mich möglich. Natürlich ist es nicht leicht, aber du hast wenigstens dieses Selbstvertrauen, dass es möglich ist. Aber ich denke mal, da ist es schon, also wenn ich irgendwie jüngere Leute anschaue, also ich meine jetzt Personen zwischen 10 bis 15 Jahren, habe ich schon häufig das Gefühl, dass den Eltern noch nicht so wirklich bewusst ist, was Social Media eigentlich alles machen kann. Und dass viele Eltern versagen, ihren Kindern den richtigen Umgang damit beizubringen. Und diese ganzen Algorithmen, die sind einfach so stark und mächtig programmiert, dass die Kinder davon einfach nicht mehr wegkommen. Und das betrachte ich persönlich schon als sehr bedenklich. So, sei es irgendwie, was im Bereich der Indoktrination da passieren kann, sei es aber auch einfach nur im Bereich der Konzentrationsfähigkeiten. Ich merke das selber. Ich habe auch eine Weile lang sehr unbewusst Social Media benutzt, weil ich die ganze Zeit mir eingeredet habe, okay, ich arbeite ja auf Instagram etc., ich muss es benutzen. Das habe ich so seit einem Dreivierteljahr wie so eine App installiert, die mich immer warnt, bevor ich irgendwie auf Social Media gehe. Willst du das wirklich machen? Dann muss ich 20 Sekunden warten und dann muss ich anklicken, ja, ich will das jetzt wirklich machen. Und das hat mir es total versaut, einfach wenn ich auf dem Klo sitze, auf TikTok zu gehen oder so. Aber ich benutze kein TikTok mehr. So, und das ist, glaube ich, etwas, was viele junge Leute halt nicht machen. Und es passiert sehr, sehr schnell, dass man in so einen Strudel da reinkommt. Und wenn man das halt sehr unbewusst nutzt, dann ist der Nachteil in meinen Augen deutlich, deutlich größer als der Vorteil.
Deine Kritiker würden ja sagen, du forcierst das, dass man so einen Leistungsdruck spürt, weil du das in deinen Videos praktisch immer sagst. Man muss an die Uni gehen, man muss den Notendurchschnitt haben. Wie empfindest du das?
Na, man muss eben verstehen, dass meine Videos sich an eine sehr spitze Zielgruppe am Ende des Tages richten. Genau wie mein Buch. Ich meine, in meinem Buch versuche ich das einfach ein bisschen mehr Leuten vorzustellen. Und es ist einfach ein Fakt, dass irgendwie Jobs jetzt bei großen Strategieberatungen, Investmentbanken etc. sehr umkämpft sind. So, viele Firmen veröffentlichen nicht transparent die Zahlen, wie viele Personen dann eine Zusage bekommen. Ein paar Firmen, die es veröffentlichen, das ist wirklich erschreckend. Ne? Also bei Goldman Sachs sind es irgendwie 1,5% der Bewerber, bei den Top Private Equity Funds sind es weniger als 1% der Bewerberinnen und Bewerber, die eine Zusage bekommen. Und ich meine, ich kenne die Kriterien, ich kenne auch die Personen, die bei solchen Firmen teilweise auch abgelehnt werden. Und das sind super smarte Menschen mit tollen akademischen Erfolgen. Und da fehlt dann ein Auslandssemester, was sie nicht gemacht haben. Sonst alles perfekt, die werden abgelehnt. So, und ich finde es halt, und ich finde es schade, ich meine, die Unternehmen, ich kann es auch nachvollziehen, dass die jetzt nicht sagen, du musst XYZ klar erfüllen, ne, weil man will ja einfach, dass sich jeder mal bewirbt, ne, und man will auch nicht zu elitär erscheinen, ne, das ist etwas, was vor allem die Unternehmensberatung in den letzten Jahren durch ihr Employer Branding sehr stark sich von entfernen wollen, von diesem Elitären, ne? Man will deutlich diverser wirken. Und ich finde es eben schade, weil dadurch vielen Leuten einfach die Hoffnung gemacht wird, dass es einfach ein absoluter Cakewalk wäre, in solche Jobs reinzukommen. Und mir ist es lieber, wenn jemand sich irgendwie im Studium ein bisschen mehr anstrengt und irgendwie ein bisschen, sag mal, den auch ein bisschen irgendwie den gewissen Leistungsdruck verspürt und dann aber am Ende des Tages, am Ende von seinem Studium nicht enttäuscht ist, weil er keinen guten Job bekommt, anstatt dass eine Person, die eigentlich hohe Ziele hat, denkt, es wäre total leicht, irgendwie einen tollen Job zu bekommen, das Studium total entspannt und dann am Ende des Tages, wenn man sich auf dem Arbeitsmarkt bewerben möchte, sehr enttäuscht ist. So. Ich meine, ich wünsche jedem, dass er oder sie, auch wenn man sich nicht im Studium reinhängt, einen ganz tollen Job bekommt, aber zumindest zum Beispiel jetzt auch aktuell in der aktuellen Wirtschaftslage ist es sehr, 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 sehr schwierig, einen Job bei eben zumindest in diesen Branchen, bei diesen Firmen zu bekommen. Und von dem her stehe ich schon eigentlich zu den Aussagen, wenn man es so interpretiert, dass man quasi auch zu dieser Zielgruppe gehört. Wenn man jetzt irgendwie sagt, mir ist das alles nicht so wichtig, dann ist es natürlich absolut nicht relevant, ne? Also wenn man einen ganz normalen Job bekommen möchte, dann interessiert es niemanden, was für eine Uni man studiert, dann braucht man da jetzt auch nicht 3 Praktika gemacht zu haben etc. Aber wenn man diese Branchen rein möchte, dann öffnet es einem deutlich mehr Türen, als wenn man es nicht gemacht hat.
Wie war das denn bei dir? Du hattest, glaube ich, mit 15 warst du in New York und da hast du so einen Aha-Moment gehabt, wo du gesagt hast, ich möchte eigentlich in diese Finanzbranche gehen.
Ja, ich glaube, es war mit 16 oder vielleicht sogar mit 17, aber es war auf jeden Fall noch in einer sehr prägenden Phase. Bis dahin, ich hatte immer so ein bisschen wirtschaftliches Interesse, aber ich hatte jetzt nie so wirklich ein klares Berufsziel. Aber wo ich das damals gesehen hatte, da hat mich das schon gepackt. Ich meine, du warst auch selber lange Zeit in New York. Es hat einfach schon eine Faszination und da war es dann für mich der Wunsch geboren, irgendwie in den Bereich reinzugehen. Ich hatte wirklich noch gar keine Ahnung, was die ganzen Leute in den Hochhäusern machen, wie das funktioniert, was man damit anfangen kann etc. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich ein paar Sachen vermutlich auch nochmal anders gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich für mich das absolute Nonplusultra.
Zu dem Zeitpunkt war ich gerade in der New York Stock Exchange und habe da gearbeitet. Und was mir in den USA besonders aufgefallen ist, dass die Uni da wirklich einen enormen Ausschlag gibt. Also man, wer in diesen Top 3 bis 5 Universitäten studiert hat, der hat eben auch die Top-Jobs bekommen. Das war ein deutliches Qualitätsmerkmal, was bei uns in Deutschland vielleicht erst so in den letzten 2 Jahrzehnten immer stärker geworden ist.
Na, ich glaube, es wurde in den letzten 2 Jahrzehnten vermutlich einfach auch ein bisschen öffentlicher, aber du wirst definitiv recht haben, dass es in den USA diese elitären Kaderschmieden einfach noch deutlich längere Historie haben und auch bis heute deutlich präsenter sind. Auch wenn wir irgendwie in die UK schauen, ist es deutlich präsenter. Ne? Da fängt es dann teilweise auch schon bei den Elite-Schulen an. Ne? Also da werden die Leute dann häufig auf Internate geschickt und da wird man dann bei den Internaten getrimmt, wie man den Auswahltest in Oxford und in Cambridge und an der LSI besteht. Und wenn man da als Außenstehender sich versucht zu bewerben, da hat man extrem viele Nachteile, weil die Leute an den Internaten, die haben dann 10 verschiedene extracurriculare Aktivitäten, seitdem sie 12 Jahre alt sind, haben den Hockeyclub geleitet, waren im Debattierclub. An meiner Schule gab es weder einen Debattierclub noch einen Hockeyclub. Aber in Deutschland ist es bei weitem nicht so wichtig. Aber trotzdem ist es auch in Deutschland relevant. Und ich bemerke aber tendenziell, würde ich sagen, eher die Entwicklung, dass es wieder ein bisschen weniger relevant wird. Das würde ich absolut nicht mal zum, also ich würde sagen, ich habe da einen minimalen Anteil, weil es ist eben so, dieses Wissen, wie man in diese Jobs kommt, was überhaupt die spannendsten Jobs sind, das ist eben etwas, das wurde vor Social Media eben einfach durch Netzwerk weitergegeben. Ne? Im Idealfall konnten dir deine Eltern sagen oder Freunde von deinen Eltern, wie das funktioniert, was irgendwie Investmentbanken sind, wo man Praktika machen muss etc. Aber wenn das deine Eltern nicht wussten, aber du an so eine Uni irgendwie gekommen bist, dann hast du es spätestens damit bekommen. Heutzutage durch Social Media und, bekommen das ganz, ganz viele Leute mit und wir bemerken jetzt über die letzten 4,5 Jahre, seitdem wir unsere Karriereberatung auch haben, immer häufiger, dass auch Personen, die an ganz unbekannten Fachhochschulen studieren etc., es ebenfalls in diese Jobs reinschaffen, weil sie sind zwar nicht an so einer Uni, aber sie haben eben trotzdem dieses ganze Wissen, sie haben trotzdem Motivation und dann merken eben die Unternehmen auch immer mehr, okay, ich habe hier einen Bewerber, bei dem ist alles perfekt, außer die Uni, warum gebe ich dem nicht eine Chance? So, und dann hat ein Unternehmen einmal eine positive Erfahrung mit einem Bewerber von der FH irgendwas gemacht, anstatt von der Privatuni so und so und merkt, hey, die Person ist mindestens genauso smart und mindestens genauso diszipliniert wie die anderen. Und dann öffnet man sich nach und nach. So, das heißt, es gibt schon eine positive Entwicklung, aber eine Gleichheit, würde ich sagen, ist immer noch nicht vorhanden.
In den USA gab es auch oft die Fälle, dass die Eltern mal an der Uni was gespendet haben, bekannt sind, Unternehmer sind, Schauspieler sind. Dann hatten die Kinder auch immer gleich einen leichteren Zugang. Ist das in Deutschland auch so oder ist das nicht ganz so wichtig?
Das habe ich jetzt so noch nicht bemerkt. Ne? Also ich würde allerdings behaupten, dass die Aufnahmeprozesse an den deutschen sehr guten Unis bei weitem nicht so schwierig sind wie in den USA. Es gibt, also ich meine, wir bieten am Ende des Tages eine Vorbereitung auf solche Auswahltests beispielsweise an. Es gibt dann aber auch Anbieter, also bei uns ist das ein kleiner Teil von einem sehr umfassenden Coaching. Es gibt aber auch Anbieter im Markt, da hat man, kann man für mehrere tausend Euro nur die Vorbereitung auf so einen Auswahltest buchen. So, und wenn man das durchläuft und wirklich sich da ein bisschen Mühe gibt als Kind, da würde ich mal sagen, hat man da schon sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeiten, an die, zumindest im deutschsprachigen Raum, von diesen Top-Unis zu kommen.
Ein Coaching bei euch ist ja auch nicht so günstig. Mhm. Also ich habe gelesen, zwischen 3.000 und 7.000 Euro. Ist das so ein Schnitt?
Genau, ne? Also typischerweise, wenn man es über mehrere Jahre dabei ist, bist du so bei, genau, zwischen 3.000 bis 5.000 Euro über dein Studium hinweg in unserem normalen Programm.
Was hat man da drin? Ist es ein All-Inclusive?
So ziemlich, ne? Also wir versuchen eben all die Bereiche bei uns abzudecken, die vonnöten sind oder die man irgendwie optimieren kann, wenn man so eine Karriere in diesen Top-Jobs erreichen möchte. Ne? Eins der wichtigsten Punkte sind die Praktika. Da gibt es bei uns ganz, ganz viele Inhalte, angefangen von, wo bewerbe ich mich, zu welchem Zeitpunkt, bei welchen Firmen. Haben wir ganz umfassende Unternehmenslisten. So, dann kann man immer in einem Call mit einem der Coaches besprechen, okay, schau mal hier meine Ausgangslage an, ich würde mich bei dem und den Unternehmen bewerben, passt das, hast du noch andere Unternehmen? Oder ich habe jetzt hier drei Zusagen, wo bewerbe ich mich als nächstes? Dann geht es an die Bewerbungsunterlagen, dann geht es an die Interviewvorbereitung. Das ist sehr komplex in diesen Branchen. Du musst dir Wissen aneignen, was du auch im Studium nicht lernst, zum Themen wie Accounting, Valuation. In der Unternehmensberatung hat man sogenannte Case-Interviews. Da bereitet man sich Wochen, teilweise auch Monate lang vor. Und da gibt es dann auch wieder dezidierte Coaches, die zum Beispiel bei Firmen wie McKinsey selbst gearbeitet haben, dort auch selbst Interviews geführt haben. Das heißt, du hast eine Kombination aus Videoinhalten, Materialien, persönlichen Calls, ne, also zum Thema Bewerbungen, akademische Leistungen, Stipendien, Masterbewerbungen, Networking, Performance im Praktikum, also wirklich alles, was irgendwie relevant ist. Und dann baust du dir zusätzlich eben auch ein sehr großes Netzwerk auf. Also wir betreuen über 1000 Personen bei uns in den Coaching-Programmen. Und ich würde mal sagen, wenn man wirklich Karriere machen möchte, dann ist allein dieses Netzwerk in meinen Augen das Geld wert, weil man so viele Einblicke bekommt in alle möglichen Firmen. Und wenn man mal ein paar Jahre in die Zukunft denkt und irgendwie mit, sagen wir mal, 100 oder 200 Leuten von diesen über 1000 Personen ein engeres Verhältnis aufgebaut hat und die sind auch später alle in wertvollen Positionen, dann ist das schon auch ein sehr, sehr mächtiges Netzwerk.
Kann sich das denn jeder bei euch leisten?
Definitiv nicht. Was wir allerdings anbieten, ist ein Finanzierungsmodell, sodass man eben das nicht irgendwie auf einen Schlag am Anfang bezahlen muss, sondern dass man es einfach über einige Monate hinweg dann bezahlen kann. So, ne? Und dann bist du in einem recht niedrigen, dreistelligen Bereich. Und das ist dann etwas, wo ich sage, wenn man da wirklich diese Ambition hat, dann ist das definitiv machbar mit einem kleinen Nebenjob, mit einem Werkstättenjob etc. Ich weiß natürlich, es gibt auch immer Situationen, wo auch so etwas nicht möglich ist, da kann ich sagen, okay, ne, dann fängt man halt erstmal an mit den ganzen kostenlosen Inhalten, die wir veröffentlichen, mit den ganzen YouTube-Videos, Webinaren, Reports, mit dem Buch etc. Da kriegt man auch schon sehr, sehr, sehr viel Wissen. Da kann man sich auch schon mal sein erstes Praktikum sichern. In den Praktika in unseren Bereichen bekommt man irgendwie 2.000 bis 3.000 Euro Monatsgehalt typischerweise und spätestens dann kann man, wenn man möchte, eigentlich auch schon zu uns kommen. So im Schnitt amortisieren die Personen in so einem Coaching-Programm die Gebühren circa nach 8 Monaten durch Praktikumsgehälter, Stipendien. Und wie gesagt, wenn man so ein Stipendium zum Beispiel bekommt, dann bedeutet das zwischen 6.000 bis 10.000 Euro Förderung pro Jahr typischerweise. Es werden Studiengebühren bis zu 10.000 Euro übernommen. Und alleine dadurch kannst du dann sag mal, Return on Investment sozusagen erzielen im vielfachen Bereich. Und wenn man wirklich diese Ambition hat, wenn man sagt, mir ist meine eigene Karriereentwicklung sinnvoll, dann ist das in meinen Augen schon ein Angebot bei uns, was sich sehr, sehr, sehr schnell rentieren kann.
Aber diese Stipendien, das kriegen ja wahrscheinlich auch nur die wenigsten.
Genau, das kriegt auch nicht jeder so. Ne? Natürlich, ne? Nicht jeder irgendwie kann irgendwie einen Top-Einstieg schaffen. Wir können auch für nichts natürlich eine Garantie aussprechen. Ne? Am Ende des Tages ist es immer davon abhängig, wie sehr die Person auch selber bereit ist zu arbeiten und Gas zu geben. Was wir eben machen, ist bei jedem einzelnen Schritt die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es klappt. Es kann auch sein, eine Person erzielt tolle Erfolge und vielleicht hätte die Person das auch ohne uns erzielt. Das können wir dann am Ende des Tages, gibt es kein Paralleluniversum, wo wir reinschauen können, was die Person ohne uns geschafft hätte. Aber wenn wir uns irgendwie Teilnehmerumfragen anschauen, Zufriedenheitsumfragen etc., ist das Bild schon recht klar, dass die Personen, die das Ganze machen, auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen.
Du bist in Gerlingen aufgewachsen, ich glaube 20.000 Einwohner, hast da auch noch ein bisschen mehr Dialekt früher gesprochen, manchmal sieht man das auch noch in den Videos. Bist mit deiner Mama dann vor allen Dingen groß geworden, weil dein Papa recht früh gestorben ist?
Als ich 15 war. Na, also ich würde mal sagen, das Großwerden war dann schon größtenteils gemeinsam als Trio, aber seit über 10 Jahren dann zu zweit.
Und es war ein wahrscheinlich schwieriger Einschnitt dann für euch.
Ja, definitiv, ja. Ja, genau. Also bis dahin war die Kindheit wirklich sehr sorglos, würde ich mal sagen. Also ich habe mir da nie um irgendwie was Sorgen machen müssen. Und da, wenn man dann zum ersten Mal in Anführungszeichen der Mann im Haus ist, fühlt man dann sich natürlich auch verantwortlich, dass dass es dann auch der Mutter gut geht und so weiter und so fort. Und das war schon eine einschneidende Erfahrung.
Und du hast dann Zeitungen ausgetragen?
Das habe ich schon davor gemacht, genau. Also meine Eltern haben mich jetzt nie verhätschelt, als ich mich dann mit meiner Mutter mal für so eine Finanzplanung zusammengesetzt hatte, als mein Vater dann verstorben war, war ich schon leicht frustriert darüber, an was für einer engen Leine mich meine Eltern gehalten hatten, dass ich wirklich Zeitung austragen musste, Rasen mähen musste und um mir irgendwie mein Taschengeld zu finanzieren, während andere Kinder alles von ihren Eltern gefühlt bezahlt bekommen haben. Aber im Nachgang bin ich da sehr dankbar darüber, dass ich da jetzt nicht einfach so alles irgendwie einfach so bekommen habe.
Und war dann klar, dass du in Frankfurt dann Wirtschaft studieren willst?
Ich kannte von einer Freundin aus der Schule die Schwester, die hatte in Frankfurt schon angefangen zu studieren. Ich habe einmal mit ihr über Facebook geschrieben, dann hat sie mir gesagt, ich habe ihr gesagt, ich will Investmentbanker werden, ohne zu wissen, was es ist. Dann hat sie mir geantwortet, ein Freund von ihr aus dem Studium, der ist jetzt bei Rothschild. Ich hatte keine Ahnung, was Rothschild ist, aber ich fand, das klang cool und dachte ich mir, ja, Frankfurt ist es. Ich wollte damals auch eher VWL studieren, weil ich hatte wie keine Ahnung wirklich, was man da inhaltlich lernt, aber ich fand BWL klang irgendwie nach Sachbearbeiter, irgendwie ne, Zahlen eintippen und VWL klang nach Zinspolitik verändern, cool, spannend. Und in Frankfurt studiert man eben Wirtschaftswissenschaften. Das war auch irgendwie für VWL in einem Ranking, was ich mal gelesen hatte, recht weit oben. Und so ist meine Uniwahl gefallen. Also das war jetzt nicht so durchdacht, wie ich das heute empfehlen würde. Im Nachgang war das ein ziemlich glücklicher Zufall. Also ich hatte mir auch so eine Fachhochschule bei mir in der Nähe angeschaut, in der Nähe von Stuttgart. Wäre ich da gelandet, wäre wahrscheinlich schon einiges anders gegangen, weil ich dann ein anderes Umfeld gehabt hätte, andere Kommilitonen kennengelernt hatte. Da wäre es dann alles andere als normal gewesen, sehr früh schon Praktika zu machen. Und dann säße ich wahrscheinlich auch heute nicht hier bei dir. Von dem her, also ich bin schon der Meinung, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, so in den ersten Jahren nach dem Abitur, dass man da schon in ein Umfeld geht, wo andere Leute auch ambitioniert sind, wo man das Gefühl hat, auch gefordert zu werden, weil sich vor allem, und das ist etwas, was ich jetzt auch durch das Coaching bemerke, so in dieser Zeit von 18 bis 21, 22 entwickeln sich sehr, sehr viel, was irgendwie Lebensziele angeht, was Charakter angeht etc. Und in meinen Augen wird es schon maßgeblich davon beeinflusst, in was für einem Umfeld man sich einfach bewegt.
Du hast dann im Studentenwohnheim dein Plätzchen gefunden, hast relativ zügig auch so deinen Bachelor durchgezogen, auch schon ein Praktikum oder zwei gehabt. Wie hat sich das bei dir dann alles so herauskristallisiert, dass das, was der Student praktisch David durchlaufen ist, dann der Unternehmer David Döble später vielleicht beruflich machen möchte?
Das war bei mir so ein recht schwammiger Übergang, würde ich sagen. Also ich hatte am Anfang von meinem Studium war ich voll auf Karriere machen und drauf. Und das hat zumindest für damalige Verhältnisse hat das alles sehr gut funktioniert. Ich hatte super Noten, hatte Stipendien, hatte tolle Praktika und konnte es aber auch nicht so wirklich einordnen. Jetzt im Nachgang hätte ich nicht in meinem Studium noch mit dem YouTube-Kanal gegründet, sondern hätte vielleicht noch ein paar mehr Praktika gemacht, aber ich wusste nicht, was für verschiedene Levels es gibt, wie das alles abläuft und, und. So, und dann kannte ich jemanden, der einen YouTube-Kanal hatte für Abiturienten. So, und wir haben uns mal zusammengesetzt und der hat gesagt, hey, was mich die Leute super oft fragen, wovon ich aber keine Ahnung habe, ist, wie sie irgendwie nach dem Abitur irgendwie ein cooles duales Studium kommen, an welche Uni sie gehen sollen und. Und da habe ich dann meine Sternstunde gesehen sozusagen und dachte mir, hey, das ist jetzt etwas, worüber ich mich echt super intensiv beschäftigt hatte. Ich hatte ganz viel so Bewerber, Ratgeber gelesen, bin auf Workshops gegangen und hatte mir immer gedacht, okay, im Internet auf YouTube, wo ich mich informiert hatte, da gab es keine guten Sachen, die zumindest für junge Leute auch zutreffen. So, und dann hatte ich das einfach mal ausprobiert, einen YouTube-Kanal gemacht, über den anderen YouTuber sozusagen am Anfang promoted. Und dann hat sich das nach und nach entwickelt, dass mir Leute irgendwie geschrieben haben, hey David, ich fange jetzt auch mit einem BWL-Studium an, kannst du mich irgendwie unterstützen, bietest du irgend so ein Mentoring an? Dann habe ich quasi über mein restliches Studium verschiedenen Leuten Mentoring angeboten und so hat sich dann die Firma nach und nach gegründet.
Heute hast du 56.000 Follower auf YouTube, 46.000 auf Instagram und 110.000 auf TikTok. Du bist auch ein beliebtes Meme. Wie sehr bist du denn deine eigene PR-Maschine oder bist du noch im Unternehmen irgendwie beteiligt?
Ja, ich bin schon noch ziemlich stark im Unternehmen involviert. Wir hatten definitiv mal so eine Phase, wo wir wirklich alles an Reichweite oder fast alles an Reichweite mitgenommen haben, was man irgendwie übers Internet bekommen kann. Und wenn man sich das heutige Internet anschaut, dann ist es eben fast alles mit irgendwo einer Prise Humor zu verstehen. Ne? Auch wenn ich mir jetzt einen Mark Zuckerberg anschaue, wenn der ein neues Produkt announced, erst gestern oder vorgestern hatte ich das gesehen, neuer Chatbot von Meta. Das ist ein einziges Meme eigentlich, das Video, was er benutzt hat, um das zu announcen, weil es einfach funktioniert, weil sich die Leute es anschauen. Würde man sich da ganz seriös hinsetzen und einfach 2-3 Minuten in die Kamera erzählen, dass es jetzt einen neuen Chatbot gibt und was der alles kann oder eine neue AI von Meta, das würden sich die Leute sehr wahrscheinlich nicht so sehr anschauen wie dieses sehr lustige Format, was er da erstellt hat. So, das war jetzt eine Phase, die haben wir bis so vor einem Jahr auch gespielt. Jetzt seit einem Jahr haben wir dann für uns gemerkt, dadurch, dass wir halt nicht Meta sind, wo das Ziel ist, Milliarden an Nutzer zu bekommen, sondern dass wir schon eine sehr nischige Zielgruppe haben und ich nachvollziehen kann, warum Personen, die sehr außerhalb dieser Zielgruppe liegen, verwirrt sind von den Inhalten, die ich von mir gebe oder das gar nicht einordnen können oder das sogar befremdlich finden, ne, dass jemand darüber spricht, dass man mit 18 schon Praktika machen kann, dass man schon ein Schülerpraktikum bei KPMG machen kann. Ne, das ist ja für viele.
Aber ich glaube, es geht ja auch darum, wie stylt man sich die Haare als BWLer, welche Klamotten trägt man als BWLer?
Ja, also ich meine, am Ende des Tages sind das Fragen, die sich, glaube ich, schon einige Leute stellen. Und ich habe mir das auch gestellt. Und dann, ich weiß bis heute nicht, ob die Leute wirklich das zur Unterhaltung angucken oder ob man das vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen umsetzt. Es ist so eine Mischung einfach. So. Und ich glaube, es ist einfach mein Humor, so ein bisschen auch selbstironisch zu sein. Wenn ich irgendwie mit meinen Freunden da sitze, dann sage ich ab und zu auch irgendwie einen Spruch. Und es geht mir einfach nur darum, dass alle irgendwie lachen und eine gute Stimmung haben. So. Und das ist einfach meine Art, Humor zu machen. Das habe ich dann auch in meinen Videos versucht wiederzuspiegeln. Und ja, manchen Leuten hat es gefallen, anderen Leuten hat es nicht so gefallen. Am Ende des Tages, die großen Reichweiten, also ich hatte teilweise wirklich Millionen Aufrufe auf TikTok vor allem, das waren einfach zu viel Reichweite. Also es hat mir nichts gebracht, hat eher Nachteile gebracht. Von dem her haben wir das jetzt sehr, sehr stark reduziert, beziehungsweise eigentlich komplett gestrichen jetzt seit über einem Jahr. Es ist definitiv so, dass mich Leute darauf immer noch ansprechen, dass es so schnell nicht aus dem Kopf rausgeht. Und ich mich auch manchmal ärgere ich mich, dass ich das nicht mehr mache, weil mir irgendein sehr guter Spruch einfallen würde. Aber am Ende des Tages ist das eben für unser Geschäft nicht zuträglich. Und ich sehe mich schon noch in erster Linie als Mitgründer von Pumpkin Careers und jetzt nicht als laufendes Internet-Meme. Wobei das definitiv eine lustige Zeit war, aber ja, so aktuell macht es doch ein bisschen mehr Spaß.
Mich hat es ja auch schon mit dir zusammen erwischt.
Genau, an der Börse.
Das waren auch sehr lustige Memes dann. Ein Spruch ist ja zum Beispiel, IB noch möglich. Ja. Kannst du mal erklären für alle, die das überhaupt nicht verstehen, was bedeutet das überhaupt?
Also wir hatten, es war so ein Format, da wurde ich dann immer gefragt. Ich habe 2,9er Abitur, mein Bachelor in Deutsch und Geschichte mit 1,9 abgeschlossen. IB noch möglich. Da habe ich darauf geantwortet, was du machen müsstest, um ins IB zu kommen oder ob es nicht mehr möglich ist. Also IB steht für Investment Banking. Ja. So, und das hat angefangen mit komplett ernsten Fragen von der Community und dann ab und zu kamen halt auch Fragen, die waren irgendwie, mir fällt jetzt ganz spontan ein, mein Rasenmäher ist letzte Woche kaputt gegangen, wie noch möglich. So, ne? Und dann irgendwann habe ich auch angefangen, auch darauf zu antworten. Also das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr abstrakt, aber ne, auf so Fragen, die, wo mir offensichtlich klar war, es ist nicht ernst gemeint, aber ich habe so getan, wie wenn es mir nicht komplett ernst wäre und habe versucht, ernst darauf zu antworten. Und dann wurde das irgendwie zu einem kompletten Meme.
Und es hat Reichweite gebracht, aber dann vielleicht nicht so die positivsten Effekte?
Genau, also ich glaube, das große Problem war einfach, dass dass der harte Kern der Zielgruppe das schon sehr, sehr gut einordnen konnte. Ne? Weil die haben ja auch die ganzen anderen Inhalte von mir gesehen, die wirklich komplett ernst sind, die sind in Webinaren dabei gewesen und, und. Das Problem ist, meine ganzen ernsten Inhalte, wie ich vorhin gesagt hatte mit dem Mark Zuckerberg-Beispiel, haben halt nicht große Zielgruppen außerhalb dieser harten Zielgruppe erreicht. Das ist eben auf Social Media einfach so. Du musst entweder super polarisieren oder du musst unterhalten sein. Aber wenn du wirklich sehr sachlichen, fundierte Inhalte rausbringst, ist es sehr, 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 sehr schwierig, sehr große Reichweiten damit zu bekommen. So, und ich hatte eben dann das Problem, aber das hat sich eben erst noch, haben wir erst sehr, sehr spät bemerkt, dass eben viele Leute einfach nur diese halb ironischen Inhalte mitgenommen haben. So. Und da gab es jetzt zwei Lager. Die einen Leute, denen ist das super sauer aufgestoßen. Aber die waren auch vorne und hinten nicht die Zielgruppe, okay. Sondern die kann ich blockieren, wenn die mir eine doofe Nachricht schreiben, ist nicht schlimm. Das größere Problem waren eigentlich die ganzen Leute, die vielleicht auch hier im Publikum sitzen und eigentlich schon irgendwo so ein bisschen die Zielgruppe sind, vielleicht auch ein bisschen älter sind, vielleicht bei irgendeiner Beratung arbeiten etc., aber halt sich nicht mehr dafür interessieren, wann muss ich welches Praktikum im Studium machen. Aber die trotzdem so in dieser Bubble sind, die diesen Humor auch irgendwie einordnen können und das irgendwie auch vielleicht sogar lustig finden. Aber halt nur diese Inhalte sehen oder zu 90% nur diese Inhalte gesehen haben. Und die haben dann wirklich gedacht, ich würde nur so Meme-Sachen machen. So, ne? Und dann wird man irgendwo angesprochen, dann heißt es, ach, der David Döbele, das ist doch der von diesen BWL-Memes, ne? Und ich meine, also es gibt vielleicht irgendwie 20 BWL-Memes von mir oder lass es 40 sein, aber es gibt hunderte Videos, wo ich super Mehrwert bringe an junge Leute, wie man irgendwie im Studium richtig angeht, wie man super Noten schreibt, wie man Praktika macht, dass die diese Leute nicht wahrgenommen haben. So, und sei es irgendwie Leute bei mir in der Karriereberatung haben dann irgendwo erzählt, ja, sie sind hier bei Pumpkin Careers dabei von David Döbele. Dann haben Personen gedacht, hä, was ist das? Der macht doch nur so Memes. Warum bist du dabei so ein Typ, der Memes macht? Ne? Oder auch irgendwie, wenn wir dann mit Firmen gesprochen haben, dann haben die gesagt, ah, ihr macht gute Inhalte, ne, aber wir fühlen uns nicht so wohl mit diesen Memes und so weiter. Ah, wir wissen nicht, ob wir mit dir ein Interview machen wollen oder so. Und das war so das Hauptproblem. So, also hätte jeder alles von mir gewusst, wäre es gar kein Problem gewesen. Aber mir ist es eben einfach schwierig gefallen, diese Seriosität, und du hattest es angesprochen, irgendwie diese Jobs und so weiter, das ist ja auch kein Spaß, in solchen Berufsfeldern zu arbeiten, dass diese Seriosität eben auch ganz, ganz viele Leute erreicht. Und ich glaube bis heute, also ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass ich so ein super trockenes Video mache, das dann aber 1 Million Aufrufe bekommt. Und von dem her lassen wir dann einfach lieber diese lustigen Sachen mit einem leicht weinenden Auge, aber haben eben dafür jetzt, wenn wir mit Leuten sprechen, eben nicht mehr diesen Effekt, dass sie sagen, okay, na, du machst ja nur diese Memes. Also viele Leute sehen uns halt deutlich weniger, aber das ist dann auch fein. Aber die Leute, die uns sehen, kriegen eben auch das Bild, das ganzheitliche Bild von uns, das wir eben vermitteln wollen.
Du hast 2012 einen Englischaufsatz geschrieben und da fand ich ein Zitat ganz lustig, das hast du in einem deiner Videos vorgelesen. I'm good in making people think that I know what it's best for them. Mhm. Und das ist eigentlich dein Businessmodell geworden.
Kann man so sagen, ja, vermutlich.
Ist das, dass du jetzt so das Gesicht nach außen bist, ist das schlau, weil Pumpkin Careers ist praktisch ohne dich ja dann auch nicht mehr, hat keinen Wert mehr, oder?
Also wir haben einen beispielsweise eigenen Instagram-Account. Wir machen schon deutlich mehr auch in dem Bereich, dass wir immer mehr Videos zum Beispiel auch mit Teilnehmern produzieren etc. Es ist halt eine Frage von, also würde man das ohne diese Personal Brand machen, würde es einfach deutlich langsamer gehen. So, ich meine, sieht man. Also ich bin wieder einfach beim Meta-Beispiel. Mark Zuckerberg announced immer noch mit seinen Accounts die neuesten Features und das kriegt, ohne dass ich da jetzt Zahlen mir sicher bin, aber ich bin mir sehr wahrscheinlich, dass es bei ihm viel, viel mehr Reichweite, viel, viel mehr Engagement bekommt, als wenn Meta so etwas posten würde. So, das heißt, also wir hatten schon noch mal eine Phase, wo wir das eigentlich überlegt hatten, das super zu trennen, ne, dass ich einfach irgendwie nur Inhalte einfach so mache und ab und zu sage, ne, das hier ist eine Firma von mir, irgendwie, ne, da bin ich mit dabei, aber das gar nicht so wirklich in Präsenz bin, da würden wir aber super viel Potenzial einfach verschenken. So, weil Social Media lebt einfach von Personen und mir liegt es scheinbar auch ein bisschen irgendwie auf Social Media präsent zu sein. Mein Mitgründer, dem Jonas, liegt es zum Beispiel jetzt nicht so. Ne? Den strengt es super an, den würde es super anstrengen, hier heute bei dir zu sitzen. Mir macht es Spaß, mit dir jetzt hier zu sprechen. So, und von dem her, also man könnte es definitiv auch ohne mich aufziehen und ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich jetzt irgendwie 2-3 Monate keine Videos mehr hochladen würde, wir definitiv weiterhin Kunden bekommen würden, Weiterempfehlungen etc., aber eben einfach nicht in dem Maße wie bisher. Und noch kann ich mich super damit identifizieren, was ich worüber ich spreche. Ich kann mich super identifizieren mit den Personen, die ich anspreche, denen wir helfen. Und von dem her sehe ich halt aktuell jetzt keinen Vorteil davon, das sein zu lassen. Ich achte natürlich auf meine Gesundheit, ne, dass ich auch noch eine Weile lang die Videos machen kann. Ob das jetzt in 15 Jahren immer noch genauso sein wird, das würde ich jetzt mal sehr offen dastehen lassen. Also mein Plan ist es vermutlich dann schon eher auch mit der Community zu wachsen. Also ich würde mal sagen, so jetzt aktuell, seit 2-3 Jahren bewegen wir uns in einer recht gleichen Zielgruppe, ne? Also Studierende, vor allem Studierende am Anfang vom Studium, weil da kann man einfach am meisten bewegen. Aber ich glaube, jetzt mit 40 werde ich diese Zielgruppe vermutlich dann nicht mehr ansprechen. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass ich über die Zeit dann auch versuche, darüber zu sprechen, was passiert eigentlich, wenn du die ersten 1-2 Jahre dann in solchen Branchen gearbeitet hast. Wie geht es dann weiter? Weil am Ende des Tages ist es ja nicht das Ende, sondern der Anfang der Karriere. Und bisher macht mir das super viel Spaß. Wie gesagt, ich kann mich ganz, ganz toll mit den ganzen Leuten identifizieren, zu denen ich spreche, denen ich helfe. Immer wenn ich mit Leuten irgendwie, sei es in der Bahn, bei irgendwelchen Events, wo auch immer, oder bei Coaching-Treffen spreche, fühle mich genau wie die am Ende, weil ich genau das Gleiche durchgemacht habe. Und solange mir das so viel Spaß macht, mache ich das weiterhin.
Gehört da ein perfektes Styling auch dazu? Du siehst ja schon immer sehr geschniegelt aus, Klamotten, Haare, alles sitzt.
Ich gebe mir Mühe. Ich würde mal nicht sagen, dass das zwingend dazu gehört. Also ich weiß noch, für mein Praktikum, was ich nach dem zweiten Semester gemacht hatte bei der UBS, da dachte ich mir, ich brauche für jeden Tag eine frische Krawatte. So, und dann war ich im Galeria Kaufhof und da gab es Hugo Boss Krawatten im Angebot für 9,99 €. Da habe ich mir wirklich, ich glaube, 40 Hugo Boss Krawatten gekauft, weil ich dachte, damit mache ich den perfekten Eindruck. Dann bin ich am ersten Tag in meinem Praktikum mit einer Krawatte gekommen. Ich war wirklich der Einzige, der eine Krawatte getragen hatte. Und ich glaube, ich hatte dann über mein gesamtes Praktikum hatte ich irgendwie 3-4 von diesen Krawatten mal an und hatte dann noch 20 Krawatten, wo noch das Hugo Boss Schild dran hing, noch 3 Jahre später in meinem Schrank hängen. So, das heißt, so ein paar Sachen muss man jetzt heutzutage, glaube ich, auch nicht so ganz so sehr machen wie damals. Im Studium, das darf hier, gut, es wird aufgezeichnet, ich sage es trotzdem, bin ich auch mal im Trainingsanzug in die Vorlesung gegangen. Es ist in meinen Augen komplett egal, wie sich jemand anzieht. Auch das Ganze, ich finde, Ralph Lauren ist ein sehr gute Produkte, wenn man es im Outlet kauft. Ich habe mir meine Hemden für 30 € in der Nähe von Stuttgart gekauft. Die halten jetzt auch noch 10 Jahre, nachdem ich sie gekauft habe. Super. Da kommt der Schwabe gerade durch. So, das heißt, ich stehe dazu, aber jetzt irgendwie Personen, die sich dann über ihre Outfits identifizieren oder die Uhren vergleichen und wenn dann jemand eine Casio anhat und keine Rolex, dass man dann sagt, oh, was ist das denn? Das finde ich total albern und auch die wirklich erfolgreichen Personen, die ich kenne, die finden das dann auch albern. Das heißt, am Ende des Tages, jeder sollte es so machen, wie man sich wohlfühlt. Es ist natürlich schon so, dass es einen gewissen Stallgeruch hat, ne? Also, ich weiß es nicht. Ne? Ich meine, die Witze, die ich mache irgendwie, dass der Großteil der BWL-Studenten einfach, ich sehe hier nicht so viele Ralph Lauren-Hemden tatsächlich, aber wenn man an die eine oder andere Uni geht, dann sieht man das einfach sehr häufig. So, ne? Und keine Ahnung, wenn ich jetzt an einer neuen Uni anfangen würde und ich will zu diesen Personen gehören, ne, und ich fühle mich wohl in einem Ralph Lauren-Hemd, dann kann ich auch ein Ralph Lauren Hemd anziehen. Dann muss ich ja nicht extra in einem Trainingsanzug kommen. Aber wenn ich mich einfach wohler fühle im Trainingsanzug und entweder denke, okay, bei den Ralph Lauren Leuten, da werde ich auch so Anschluss finden, oder ich will eh keinen Anschluss bei denen, dann kann man im Trainingsanzug kommen. So, das heißt, jeder sollte so machen, wie er oder sie das will. Ich finde, man muss jeden Vorteil, den man mitnehmen, und wenn man sich irgendwie durch einen gewissen Auftritt gewisse Vorteile erschaffen kann, dann kann man das durchaus machen, aber es muss nicht sein.
Ich sehe hier schon den Promocode Ralf Loren David Döble laufen.
Ja, das gab es tatsächlich einmal. Ich hatte eine Woche eine Kooperation laufen.
Das ist keine Werbesendung. Aber ganz interessant, ich kenne dich jetzt auch 5 Jahre, also im Jogginganzug, Hauptsache Anzug, würde ich dich auch gerne mal sehen.
Da kannst du mal auf YouTube gehen ja, und eingeben David Döbele Töffel. Ich habe nämlich während meinem Praktikum nach dem 2. Semester einen Töffeltest gemacht. Den musste ich für mein Auslandssemester machen. Das war am Samstagvormittag und ich hatte wirklich gar keinen Nerv, irgendwie mich fertig zu machen. Da sehe ich komplett verstrubbelt aus im Trainingsanzug. Und das Bild ist, glaube ich, sogar auf dem Thumbnail von dem YouTube-Video. Das heißt, wenn du mich mal im Trainingsanzug anschauen möchtest, dann David Döbele Töffel auf YouTube eingeben.
Vielleicht machen wir mal eins an der Börse. Du zeigst ja sehr, sehr viel, aber ich finde manche private Dinge dann doch nicht. Bist du verliebt, verlobt, verheiratet?
Ich bin in einer Beziehung.
Okay, aber das zeigst du nicht so, oder?
Das zeige ich nicht so, ne.
Auch ganz bewusst, weil du so öffentlich auf der einen Seite bist, dir dann ein paar private Dinge zu erhalten?
Genau, also ich finde so, das hat nicht so viel, also ich sehe mich auch nicht so als super öffentlichen Influencer. So, ich sehe mich jetzt nicht unbedingt als jemand, der seinen Lifestyle vloggt und mit seinem Lifestyle irgendwie überzeugen möchte, sondern ich möchte eher mit den Inhalten überzeugen. Und jetzt genau wie das Thema der Tod von meinem Vater, da habe ich auch jahrelang nicht drüber gesprochen. So, weil ich mir dachte, hey, das sollte ja eigentlich keinen Unterschied machen, irgendwie, wie die Leute mich wahrnehmen. Dann wurde ich irgendwann mal beim ZDF gefragt, ja, können wir das sagen? Und dann habe ich es gesagt und seitdem erzähle ich das eben auch. Aber so ein bisschen Privatleben finde ich schon ganz schön noch zu haben.
Und hast du dafür überhaupt noch Zeit?
Das kriegt man organisiert, aber es verlangt natürlich schon viel Verständnis auch ab.
Bei uns können auch die Zuschauer Fragen stellen. Und wer eine Frage an David hat, zu allen Themen, kann sie jetzt gerne loswerden. Einfach die Hand heben. Hier geht sofort schon in der ersten Reihe die Hand hoch. Ihre Frage an David Döbele.
Ja, erstmal danke für deine Ausführungen. Und was mich so interessieren würde, was wäre dein drei Skillset, die du raten würdest, die man sich aneignen würde, vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft geschaut, für Future Job Perspectives?
Okay, das ist jetzt eine sehr, sehr breite Frage.
Du hast 1:30 Zeit,
rewind. Okay. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ist die Frage, inwiefern man sich das aneignen kann, aber was, denke ich mal, schon immer wichtig war und was in der Zukunft immer, immer wichtiger werden wird, ist eine sehr große Anpassungsfähigkeit und eine sehr große Lernfähigkeit. So, du musst nicht alles können. Also ich würde jetzt nicht pauschal die Empfehlung aussprechen, okay, du musst irgendwie Python lernen, weil das ist einfach pauschal super wichtig. Es wird definitiv vermutlich nicht schaden, aber ich glaube, es ist noch viel, viel wichtiger, dass du einfach immer mit einem offenen Mindset durchgehst und auf jeden Fall nie aufhörst, dich weiterzuentwickeln, nie aufhörst zu lernen. So, du siehst eigentlich in jeder Karriereentwicklung, oder zumindest, wie gesagt, ich bin noch sehr jung, von dem her finde ich es immer schwierig, wenn ich so tue, wenn ich genau wüsste, wie man 30 Jahre Karriere macht, aber die Person, mit denen ich spreche, die spiegelt mir häufig wieder, dass jeder halt irgendwann aufhört, in sich selbst zu investieren. In jeder Karriere findest du irgendwann den Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt die extra Meile zu gehen, keine Lust mehr. Jetzt nochmal sich nochmal was Neues beizubringen, keine Lust mehr. Um vielleicht die nächste Beförderung mitzunehmen, keine Lust mehr. So, und ich glaube halt, dass, und wenn das einmal gekommen ist, fällt sehr, sehr schwierig, dann nochmal zu investieren und doch nochmal Gas zu geben. Und bei den Personen, die halt enorm erfolgreich geworden sind oder sind, da sehe ich halt häufig, bei denen hat es halt nie eingesetzt. So, und ich glaube, es ist halt sehr, sehr wichtig, dass man für sich selbst dieses Interesse, diese Neugier nie verliert. So, das heißt, wann immer man irgendwie das Gefühl hat, ich will jetzt irgendwie nicht mehr, das ist irgendwie langweilig, da auf jeden Fall würde ich sagen, ist ein sehr, sehr wichtiger Skill, zu hinterfragen, woran liegt das und was kannst du vielleicht an deiner Situation ändern. Ne? Also wenn du zum Beispiel in deinem Studium merkst, du wirst immer unzufriedener oder bist im Job und irgendwie, es macht dir keinen Spaß, dass du halt dann nicht das akzeptierst, sondern hinterfragst, woran könnte das liegen und was kann ich vielleicht ändern, um wieder diese Neugier zu bekommen. Ich glaube, das ist super wichtig, weil nur dann entwickelst du dich weiter und nur dann wirst du vorankommen. Ansonsten, in meinen Augen, ist es in der heutigen Zeit super wichtig, dass man in der Lage ist, fokussiert zu arbeiten. So, das war das, was ich am Anfang auch angesprochen hatte, durch das ganze Social-Media-Zeug. Deine, in Anführungszeichen, Konkurrenz, es ist keine de facto Konkurrenz, aber die anderen Personen, die mit dir verglichen werden, werden immer unkonzentrierter, sind immer weniger bereit, sich auf eine Sache zu fokussieren, sind auch immer weniger bereit, oder viele zumindest aus unserer Generation, sind immer weniger bereit, auch hart zu arbeiten etc. Und in meinen Augen, wenn man nicht Social Media addicted ist, wenn man bereit ist, auch mal eine Extrameile zu gehen, dann kannst du super, super viele Leute einfach outworken und einfach mehr erreichen als die anderen Personen. Das zeigt sich jetzt vielleicht nicht in einem Tag, aber nach einem Monat, nach einem Jahr wird sich das früher oder später zeigen. Ja, und die dritte Sache ist, dass man, ich denke mal, vor allem dann auch perspektivisch gesehen einfach die Interaktion mit Menschen immer noch möglichst gut hinbekommen muss. So, also das Einzige, was halt künstliche Intelligenz etc. nie so wirklich ersetzen können wird, ist halt, wie du mit Menschen interagierst, dass du es schaffen kannst, für eine gewisse Vertrauensebene zu sorgen, dass du es schaffen kannst, für Sympathie zu sorgen. Und wie gesagt, ne, wenn du dir Python jetzt anfängst beizubringen, rudimentär, kannst du auch ChatGPT vermutlich jetzt schon fragen und der spuckt dir das aus. Ne? Aber dass du in einem Meeting für eine gute Stimmung sorgen kannst, dass du dafür sorgst, dass deine Mitarbeiter dir vertrauen, mit dir Gas geben etc. Das sind Sachen, das wird vermutlich ziemlich lange dauern, bis das ein Roboter etc. machen kann. Und ich glaube, das sind dann so drei, jetzt keine klaren Key Skills, wo man sich jetzt ein Buch nehmen kann und genau lernen kann, wie man das macht. Aber das sind jetzt drei Sachen, wo ich jetzt ganz spontan sagen würde, das wird vermutlich auch in 10, 20 Jahren noch wichtig sein.
Apropos Buch, jeder, der hier eine Frage stellt, und zwar die ersten 5, bekommen ein Buch von dir nach ganz oben und das geht schon mal darüber, wird nachher natürlich auch noch signiert. Wer hat noch eine Frage? Gehen wir vielleicht hier vorne. Genau.
Super. Ja, lieber David, was ich dich fragen wollte, ihr vermittelt jetzt ja Hauptsache ins Investmentbanking oder Consulting. Und das sind jetzt ja auch Branchen, wo man auch mal 80, 90 Stunden wirklich mal ran muss. Und jetzt habt ihr ja Teilnehmer oder eure Kunden, Teilnehmer, die machen ja bei euch auch das erste Praktika und die erste Berufserfahrung durchaus auch mal praktisch. Da kann ich mir vorstellen, ihr habt 2.000, 3.000 Teilnehmer ungefähr. Da kann ich mir vorstellen, da war auch mal der ein oder andere bei, der hat im ersten oder zweiten Praktika gemerkt, die Branche ist vielleicht doch nicht das Richtige. Und da interessiert mich, was macht ihr mit denen? Fallen die dann wirklich hinten runter? Die Kunden stellen fest, das passt nicht, ich suche mir komplett was anderes. Oder habt ihr da auch Tipps und Tricks und Kontakte, um die gegebenenfalls dann auch in andere Bereiche wie Private Bank, Corporate Bank oder Ähnliches zu vermitteln?
Ja, genau. Also wir betreuen aktuell etwas über 1.000 Klienten und haben, wie du gesagt hast, jetzt über die letzten 4,5 Jahre schon mit über 2.000, also 2.500 Personen zusammengearbeitet. Bei uns ist es so, die bist erstmal für so ein halbes Jahr in etwa dabei und danach verlängert sich das Ganze in eine monatliche Mitgliedschaft. So, diese monatliche Mitgliedschaft, die verlängert nicht jeder 3-4 Jahre lang. So, das ist auf jeden Fall klar. Im Schnitt sind die Leute also deutlich über ein Jahr dabei, aber jetzt nicht jeder steigt dann auch im Investmentbanking oder in eine Beratung ein, weil, wie du gesagt hast, häufig ist eben der Grund, man merkt, diese Arbeitsbelastung ist doch nichts für einen. So. Viele arbeiten dennoch dann danach auch noch mit uns zusammen und wir schauen uns eben an, okay, in deinen Interessen, was sind dann interessante Arbeitgeber, wo eben dieses Gesamtpaket stimmt. So, wenn sich jetzt jemand eher so für den Beratungsbereich interessiert, dann gehen die Leute häufig in entweder die Inhouse-Beratung, also von großen Konzernen in die Inhouse-Beratung, da hast du in Peak-Zeiten eine 55-Stunden-Woche, aber dann hast du häufig, werden deine Überstunden aufgeschrieben, dann kannst du es wieder abbauen und. Dann ist das für die Leute, die in die Beratung wollen, interessant. Oder man macht eine Trainee-Position irgendwie beim Konzern, Mittelständler, in einem strategischen Bereich, auch sehr, sehr spannend, 35, 37, 40-Stunden-Woche. Für die Leute, die ins Hardcore-Investment-Banking wollten, da ist es dann so, wie du es angesprochen hattest, Private Banking beispielsweise, Asset Management machen einige Personen. Das ist nicht unser absoluter Fokus. So, Inhouse-Beratung würde ich mal sagen, ist nochmal eher unser Fokus als Private Banking, Corporate Banking, Asset Management, wobei wir dort über die letzten Jahre auch immer mehr Kontakte aufgebaut haben und auch da Personen bis zum Berufseinstieg begleitet haben. Was wir eben merken, ist, dass es in vielen Bereichen diese Anforderungskriterien auch vor allem an Bewerbungsprozesse einfach nicht ganz so, ich sag mal, unverzeihend sind. Also ich sag mal nicht, also ich würde nicht sagen, dass jetzt ein Corporate Banking beispielsweise oder ein Private Banking bei jetzt einer deutschen Bank zum Beispiel nicht anspruchsvoll ist. Ne? Also da ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man Top-Kandidaten hat. Aber die Komplexität von der Vorbereitung liegt eher auf anderen Bereichen. So, das heißt, häufig ist es dann so, wenn dann Leute irgendwie merken, okay, ich will doch nicht jetzt irgendwie da ins M&A, sondern ich will vielleicht eher ins Corporate Banking, dass sie dann auch sagen, okay, ne, ich hatte jetzt hier mit euch diese M&A-Interview-Vorbereitung gehabt, bei mir ist alles gestriegelt bis zum geht nicht mehr, die nächsten zwei Praktika hole ich mir alleine und dann gehen sie raus. Wir haben auch teilweise Leute, das ist schon selten der Fall, weil wir screenen auch die Bewerber, bevor wir die ins Coaching aufnehmen, dass sowas im Idealfall nicht passiert, dass sich jemand wie ich, dass der einmal im New York Urlaub war und sagt, ich will jetzt Investmentbanker werden und dann geht er zu uns ins Coaching und ist dann vorne und hinten nicht begeistert. Also wir schauen uns schon gründlich an, passen die Leute da rein, haben die sich auch ein paar Gedanken gemacht, haben sich auch kritisch hinterfragt. In Ausnahmefällen ist es trotzdem so, dass die Person, dass es denen gar nicht gefällt. Mit zum Beispiel einer Teilnehmerin von uns, die hat tolle Praktika bekommen, also wirklich bei Top-Unternehmensberatung schon vorm Studium. Im Studium lief auch alles super. Und die hat dann irgendwann, hat sie zu mir gesagt, die war glaube ich seit dem Abitur bei uns, also seit anderthalb Jahren, tolle Kundin, hat mich dann irgendwann angerufen. Ihr war es ganz peinlich, mir zu sagen, David, ich bin einfach, ich merke, ich werde immer unglücklicher. Ich studiere jetzt Lehramt. So, die hat sich richtig geschämt, mir das zu sagen. Ich so, hey, das ist doch die tollste Neuigkeit, dass du jetzt innerhalb von deinen ersten ein, zwei Semestern diese Entscheidung triffst. Weil du bist so jung, du kannst noch ohne Probleme was anderes anfangen zu studieren. Das ist gar kein Problem. Und da sage ich, lieber kommst du irgendwie zu uns ins Coaching oder machst du zumindest die Sachen, die ich auf YouTube erzähle und sammelst früh diese Erfahrung, um dann früh noch eine andere Richtung einzubauen, sodass es gar kein Problem ist. Weil nichts wäre schlimmer gewesen, als wenn sie jetzt irgendwie bis sie, sag ich mal, 25, 26 wäre, so ganz entspannt wie die meisten ein Studium gemacht hat, einen Master gemacht hat und dann Mitte, Ende Master mal das erste richtige Consulting-Praktikum macht und merkt, oh, das ist jetzt irgendwie doch nicht so toll, wie ich mir vorgestellt hatte. Weil dann nochmal Lehramt zu studieren, da brauchst du dann schon nochmal deutlich mehr Willensstärke, Diskussionsskills mit deinen Eltern, um das nochmal zu verklickern, als am Anfang.
Also ich höre raus, ihr pflegt euren ganzen Talentpool.
Genau.
Und seid auch gut vernetzt.
Genau, wir wissen schon aber auch, wo unsere Grenzen liegen. Also wenn es dann, wie gesagt, also jetzt jemanden Lehrer zu werden, da können wir dann nicht mehr helfen. Die Person ist jetzt aus unserem Coaching raus. Aber zumindest so in dieser Finance-Corporate-Bubble ist es schon auch so, dass da die Leute auch dann teilweise auch mit uns dabei bleiben.
Super, vielen Dank. Auch hier gibt es ein Buch, ich reiche mal rüber. Klasse, ich glaube, wir müssen bei den Antworten ein bisschen kürzer werden.
Ich rede sehr lange, ich höre mich, glaube ich, sehr, sehr gerne reden.
Ich gucke einmal, weil ich verpasse immer die Leute hinter mir. Einmal die Dame, bitte. Moment. Ihre Frage an David Döbele.
Ja, hallo. Ja, ich wollte eigentlich fragen, gibt es denn bei euch denn für die Leute, die denn euer Seminar, eure Beratung, euer Coaching genießen, gibt es denn da auch eine Rückantwort, dass man sagt, so und so viele Personen sind jetzt in dem Bereich tätig, die haben den Sprung dort und dorthin geschafft oder haben über die Jahre vielleicht dann nochmal ein Aufbauseminar gemacht und haben dann die nächste Stufe geschafft? Gibt es da Zahlen, Analysen, Fakten, Feedbacks?
Ja, das bauen wir nach und nach auf. Also uns gibt es seit Anfang 2020 und der Zielkunde, die Zielkundin kommt eben am Anfang vom Studium zu uns. So, das heißt, wie Sie sich vorstellen können, es gibt leider noch nicht so viele Alumni. Was wir mal gemacht haben, das werden wir jetzt demnächst aktualisieren, das haben wir vor einem knappen Jahr einmal gemacht, war eine Analyse von unseren ersten 250 Teilnehmern. So, ne, weil da haben wir, die sind halt am ältesten so. Circa die Hälfte von diesen 250 Leuten hat dann irgendwann gemerkt, okay, entweder diese Branchen sind nichts für sie oder sie sind irgendwie sehr schnell aus dem Coaching raus und die andere Hälfte war dann wirklich über Jahre hinweg bei uns dabei. So, von dieser Hälfte, also von diesen 112, 113 Personen, die dann länger bei uns dabei waren, da hat Stand jetzt oder Stand damals, also vor einem knappen Jahr, ein Viertel der Personen schon ein Angebot erhalten von einer Top-Investmentbank oder Top-Strategieberatung. So, wenn man das jetzt mal vergleicht mit irgendwie Zusagequoten von so 2-3%, dann ist das schon eine sehr, sehr beeindruckende Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit, plus die meisten von diesen Personen waren zu dem damaligen Zeitpunkt immer noch im Studium. Also die meisten sogar erst noch am Ende vom Bachelor, weil sie eben so früh zu uns gekommen sind. So, das heißt, das wird sich jetzt über die nächsten Jahre immer weiter aufbauen. Also ich freue mich schon sehr auf den Moment, wo wir auf unserer Webseite das durchschnittliche Einstiegsgehalt von unseren Alumni schreiben können, weil spätestens dann ist dieses Preisthema sollte dann wirklich gar keine Rolle mehr spielen. Soweit sind wir aktuell leider noch nicht, weil es ist wirklich auch ein ja doch recht großer Aufwand, auch da alles sauber zu recherchieren, die Leute zu animieren, irgendwie Daten anzugeben etc. Das kann ich quasi sagen. Ansonsten, dass man irgendwie sagen kann, die Person hat dann den und den Karrieresprung geschafft, so lange gibt es uns noch nicht. Und es ist natürlich auch immer, man muss auch immer ein bisschen kritisch dann auch beäugen, wenn ich auch solche Sachen sage, weil ich weiß ja nie, ich habe nie den ganz klaren Vergleichswert, was hätte diese Person auch ohne uns geschafft. So, also ich bin schon der Meinung, dass die Person auf jeden Fall mit uns vermutlich weitergekommen ist als ohne uns, ne, weil es einfach ganz, ganz viel Unterstützung in ganz vielen Bereichen gibt. Aber so wirklich jetzt, dass man ganz klar sagen kann, du erhöhst deine Wahrscheinlichkeit um so und so viel Prozent. Also da bin ich sehr offen für Vorschläge, auch gerne aus der Community, wie man so etwas sauber nachweisen könnte, weil das würde ich sehr, sehr gerne machen. Aber nachdem halt so ein Berufseinstieg von so vielen verschiedenen Facetten abhängt, glaube ich, ist das eben einfach sehr schwierig darzustellen, weil wir eben nicht diese Paralleluniversen haben. Aber ja, ich halte mich kurz. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Es war nicht kurz, aber da die Dame ja wahrscheinlich an ein Zweitstudium jetzt nochmal denkt oder so, hier das Buch dazu. Vielen Dank für die Frage. David, weil du das gerade gesagt hast, das Durchschnittsgehalt von euren Alumnis, du hast dir ja selber am Anfang ganz wenig ausgezahlt. Hast du jetzt ein normales Gehalt?
Ich würde mal sagen, für mein Alter ein normales Gehalt. Ja, das, ich glaube, du verdienst ein bisschen mehr aktuell.
Es ist noch Luft nach oben.
Es ist noch Luft nach oben, ja. Ja.
Alles klar.
Ja, ich bin noch ein bisschen jünger als du von dir.
Ja, ja, ja. Es ist viel Luft nach oben. Also es gibt viel Zeit, meine ich so. Ja. Einmal hier und da war auch. Also nehmen wir hier vorne zuerst, der Herr in der ersten Reihe.
Ja, lieber Herr Dünnmüller, ich finde das ganz, ganz großartig, was Sie eben gesagt haben. Und zwar eigentlich, am besten hat mir Ihr Memes-Thema gefallen. Hintergrund davon ist, und New York kam auch einige Male schon, ich habe selbst vor Jahrzehnten tatsächlich, ich bin schon etwas älter, in New York gelebt einige Jahre und mir war dort etwas aufgefallen, was mir eigentlich erst später aufgefallen war, nämlich dass insbesondere die mittlere Management-Ebene in New York dort deutlich humorvoller ist, als sie es in Deutschland ist. Und ich würde Sie eigentlich ermutigen wollen, dieses Memes-Thema mit humorvollen Mittelmanagern weiterzuführen, um den nicht humorvollen Mittelmanagern zu zeigen, dass man auch humorvoll sehr wohl Karriere machen kann. Sie werden diese humorvolle Art, ich bin ja durch viele, viele Stufen in meiner Karriere gegangen, auch auf Unternehmerseite sehr leicht finden. Die können sehr humorvoll auch auf Witze, auch auf platte Witze, auch auf Altherrenwitze reagieren. Auch Studenten kriegen das sehr, sehr gut hin im Studium oder kurz nach Berufseinstieg. Aber das Mittelmanagement hat die meisten Probleme damit. Das heißt, sie müssen dann tatsächlich immer einen sehr unerwarteten Witz reinbringen. Ich zitiere in solchen Zusammenhängen immer gerne ein paar Sachen aus Goethes Faust. Aber die funktionieren dann auch tatsächlich, weil sie überraschend kommen. Aber ich würde Sie wirklich ermutigen wollen, das fortzuführen und gerade über diese positiven Beispiele, die es dort gibt, den anderen zu zeigen, es geht in Deutschland auch mit, nennen wir es Witz und Humor, und trotzdem Karriere machen.
Das sind sehr nette Worte. Vielen, vielen Dank. Das Problem ist natürlich, das BWL-Studium, das durchschnittliche BWL-Studium, bereitet einen genau auf das mittlere Management vor. Das heißt, es gibt leider doch einige Personen, die nicht ganz so viel Humor besitzen, wie man sich es manchmal wünscht. Und ja, ich bin im Kampf gegen die nicht humorvollen Personen.
Ich besorge gerne welche, wenn ich da nochmal eingreife. Vielen Dank. Ich besorge gerne welche, nicht nur meine Person, also ich besorge auch gerne andere, die humorvoll auf ihre Interviews reagieren können.
Vielen Dank. Ja, also das ist auch etwas, ne, also ich habe das vielleicht am Anfang etwas sehr schwarz dargestellt. Also ich habe auch sehr oft Rücksprache bekommen von Managing Directors etc., die wirklich gesagt haben, David, ich finde das so lustig, was du machst. Von dem her ist es auch nicht so, dass niemand Humor hat. Ja.
Jetzt war das keine Frage, aber möchten Sie auch ein Buch haben?
Sehr gerne.
Ja, dann gebe ich das mal so rum.
Ich kann auch eine Frage anschließen, wenn das für das
Nein, Buch alles gut. Alles gut. Aber das muss ich auch sagen, aus meiner Zeit in New York, wenn man da in den Raum gekommen ist, war eigentlich dieser Smalltalk-Vorteil, den Amerikaner haben, mit einem lustigen Satz erstmal die Stimmung, das Eis zu brechen, immer so ein großer Vorteil. Das haben wir in Deutschland oft nicht. Da kommt man irgendwo rein und geht sofort zur Sache. Und so hast du eigentlich einen netten Einstieg. Mhm. Muss nichts sagen. Ja, hinter mir war noch eine Frage. Der Herr mit der Krawatte.
Dankeschön für die Einblicke, David. Ihr Buch haben Sie betitelt nach ganz oben. Darunter kann man ja einiges verstehen. Sie haben darunter geschrieben, Chefetage in der Wirtschaftselite. Und wenn man in der Chefetage ist und sich da hocharbeitet, dann findet auch irgendwo ein Sprung statt vom Angestelltenverhältnis in die Perspektive des Unternehmers. Und da ändern sich auch tatsächlich die Werte, finde ich. Wir haben jetzt viele Begrifflichkeiten rumgeschmissen, wir haben viel über Gehalt etc. geredet, aber in der Chefetage, finde ich, bedeutet Verantwortung extrem viel. Vermitteln Sie auch dieses Thema von Verantwortung an Ihr Publikum? Weil ich finde, in Deutschland fehlt es an Unternehmern, die wirklich für ihre Handlungen haften und gerade stehen und am Ende auch Verantwortung zeigen.
Das ist bei mir zum aktuellen Zeitpunkt kein Fokus. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es ein Fokus wäre, dass ich das vermittle. Das wäre etwas, was in dieser Perspektive, die ich vorhin aufgezeigt hatte, in 3 bis 5 Jahren solche Themen dann eher in den Fokus rücken würden. So, ne? Also aktuell geht es eben wirklich um die Zeit vom Studium. Was musst du da machen, um erstmal den Einstieg zu schaffen, ne? Um erstmal den allerersten Schritt zu machen? Und jeder, der ein Praktikum mal gemacht hat, weiß, dass man da leider noch nicht so viel Verantwortung hat. Ich sehe das aber genauso wie Sie, dass das dann Werte sind, die wirklich relevant sind. Ne? Aber wobei, selbst auch in einem Praktikum, ne, also wir legen den Leuten schon nahe, auch für ihre, also diese Eigenverantwortung zu zeigen, dieses Ownership-Mindset, dass man für seine eigenen Aufgaben und auch irgendwo für sein eigenes Leben verantwortlich ist. Also ich glaube, das ist eher so der Punkt, wo ich mich aktuell bewege, ne, dass ich dieses Verantwortungsbewusstsein auf die eigene Person versuche zu projizieren. Ne, also dass du auch selber verantwortlich bist für dein Studium, dass wenn dir dein Studium nicht gefällt, dann brich es bitte ab, anstatt rumzuheulen, wie schlimm alles ist, aber genauso weiterzumachen. Dass du auch selber dafür verantwortlich bist, dass du super Noten schreibst und dass du dich selber drum kümmerst, gehst du in die Vorlesung, gehst du nicht in die Vorlesung. So, das heißt, dieses Thema Eigenverantwortung, wenn ich drüber nachdenke, würde ich mal sagen, ist aktuell schon Fokus. Verantwortung für andere zu übernehmen, zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Wenn aber die Personen, die mir folgen, dann mehr und mehr in Positionen hereinwachsen, wo sowas relevanter wird, fände ich aber genau solche Themen auch sehr spannend und auch wichtig.
Ja, vielen Dank für die Frage. Und auch da gibt es ein Buch. David, wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Also mit den Themen wachsend und im Alter der Community vielleicht auch?
Das am ehesten. Also ich habe jetzt über die letzten 4,5 Jahre gelernt, dass es sehr schwierig ist, selbst irgendwie nur 1,5 Jahre in die Zukunft zu schauen, weil sich viele Sachen immer ganz anders ergeben, als man es irgendwie geplant hatte. Das heißt, in 10 Jahre in die Zukunft schauen, ich habe so ein vages Bild im Auge, wie du es gesagt hast, irgendwie. Also ich denke mal, in 10 Jahren könnte ich mir vorstellen, dass ich schon mehr quasi auch so diese Personenmarke noch stärker habe, was ich zum aktuellen Zeitpunkt schon noch zurückfahre, weil ich einfach noch bei uns sehr aktiv auch im Unternehmen mit involviert bin. Und
das heißt, dann statt 5 TikToks am Tag, dann später 10 TikToks am Tag?
Genau, das ist der Plan. Oder vielleicht 5, aber wo ich mir noch mehr Mühe habe geben können. Und ansonsten, genau, also ich sehe mich jetzt nicht irgendwie, dass ich auf einmal anfange, Golftipps zu geben, sondern ich glaube, ich werde mich schon noch, wobei das wäre immer noch in der Community, aber ich glaube schon eher noch bei diesen Karrierethemen, weil ich da jetzt einfach zum einen natürlich sehr viel Erfahrung aufgebaut habe, zum anderen eben auch ein sehr großes Netzwerk aufgebaut habe. Und ich denke, dass das Netzwerk über die nächsten Jahre immer spannender und wertvoller sein wird. Ne? Alleine in der Community, ne? Ich habe jetzt schon eigentlich Freunde von mir bei allen möglichen Beratungen und Banken in den niedrigen Positionen. In 10 Jahren werden das dann die Entscheider sein. So, ne? Das heißt, da werden sich ganz, ganz viele spannende Möglichkeiten ergeben. Und also ich glaube, da kann man noch sehr viel, also sage ich mal, aus der volkswirtschaftlichen Perspektive so zum Abschluss sehe ich meine Rolle als jemand, der deutlich mehr Effizienz so in den Arbeitsmarkt reinbringt. Ne? Also sowohl auf Seiten der Unternehmen, die haben totale Schwierigkeiten, die besten Kandidaten auszuwählen, weil sie eben irgendwelche Urteilsheuristiken verwenden, die total veraltet sind. Und wenn ein Bewerber Stichpunkt X gemacht hat, dann wird er eingeladen, obwohl jemand anders einfach viel besser wäre. Also sowohl auf der Seite der Unternehmen kann man viel mehr Effizienz rausholen, als auf der Seite der Bewerber kann man viel mehr Effizienzen rausholen. So, ne? Und ich glaube, da kann man noch viele Jahre in genau diesem Bereich unterwegs sein. Ich sehe diese Ineffizienzen auch in vielen anderen Jobs leider. Also sei es Medizin. Ne? Also wie viele Leute wissen wirklich, wie man so ein Medizinstudium richtig gut plant, wie man danach seine eigene Arztpraxis aufmacht, wenn man da keinen super erfolgreichen Arzt in seinem Umfeld hat. Ne? In diesen leistungsorientierten Bereichen gibt es in meinen Augen ganz, ganz klar diese hohe Intransparenz an Wissen, wie man da reinkommt, auch eine hohe Fetterless-Wirtschaft von Seiten der Arbeitgeber, dass man irgendwie immer nur so die gleichen Leute reinholen will und wenn man den nicht kennt, dann soll der lieber draußen bleiben. Und ich glaube, das ist schon so ein Thema, auch, sag ich mal, gesamtwirtschaftlich, wo schon auch echt viel Potenzial über die nächsten Jahre sein wird und was mir persönlich auch dann wirklich einen Antrieb gibt, weil ich finde es echt toll, auch Leuten zu helfen, in solche Jobs reinzukommen, die, glaube ich, zum Zeitpunkt ihrer Geburt, wo es nicht unbedingt in den Sternen stand, dass die mal Investmentbanker oder tolle Unternehmensberater werden. Aber solchen Leuten ebenfalls da rein zu helfen, das, finde ich, gibt einfach auch sehr, sehr viel. Egal, ob die das jetzt durch mein Coaching bekommen oder nur durch die YouTube-Videos etc. Aber wenn die solche Nachrichten von Leuten bekommen, das ist dann auch immer noch die extra Nachtschicht wert.
Noch zwei Fragen und wir machen schnelle Antworten. Ja. Erstens, wie kriegen wir mehr Frauen in die Wirtschaft?
Mehr Vorbilder schaffen.
Zweitens, was macht die Generation Z? Wollen die noch arbeiten?
Ja.
Dankeschön an David Döbele. Danke, dass du heute da warst.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.